Mission. Warum? Warum noch? Braucht's das überhaupt noch? Ist es nicht schon längst überholt? Vor einiger Zeit bei einer Weiterbildung, die ich machte und in der Absprache einer Arbeit, die ich zu tun hatte, saß ich dem Kursleiter gegenüber und er sagte dann, was? Sie arbeiten bei einer Missionsgesellschaft? Aber Sie sind doch bestimmt nicht einer, der mit der Bibel vor den Menschen steht, oder? Das ist doch schon längst out, das braucht es doch überhaupt nicht mehr. Und viele der Kursteilnehmer damals, das war nicht irgendwie eine Weiterbildung im theologischen Bereich, sondern im ganz profanen Bereich, viele sagten, was, Mission und du warst Missionar? Ach, die mit den Kreuzzügen, die Zwangstaufen, die Zwangsevangelisationen. Ich sage, okay, also ich habe es nicht erlebt, ja. Natürlich in der Vergangenheit ist viel Missbrauch auch gemacht worden und Kreuzritter waren meines Erachtens keine Missionare. Aber braucht es Mission noch? Mission eben von dem Gedanken her, gesandt zu sein. Von Gott gesandt zu sein mit seiner guten Nachricht und Menschen ganzheitlich zu helfen, damit ihre Beziehung zu Gott heil wird, wieder versöhnt ist die Beziehung. Im Unterwegssein, auch in Gemeinden, begegnen mir auch Worte, die sagen, naja, aber eigentlich kann man doch das den Menschen gar nicht mehr zumuten. Sagst du wirklich noch was von der Sünde? Dass Menschen verloren sind? Sagst du wirklich, dass ihre Religion, der sie angehören, und da sind doch bestimmt gute Aspekte drin. Ja, in anderen Religionen sind auch gute Aspekte. Sagst du wirklich denen, dass sie unbedingt Jesus brauchen? Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass Christus nur der einzige Weg ist, um versöhnt zu sein mit Gott, dem lebendigen Gott. Und ich glaube, dass Mission nach wie vor genauso aktuell ist wie vor 2000 Jahren, wie vor 1000, vor 500 oder vor 50 Jahren. Warum? Weil Menschen einen Durst nach Leben haben. Weil Menschen auf der Suche nach einem Sinn sind und ihren Lebensdurst stillen wollen. Weil Menschen unterwegs sind, die nach Versöhnung, nach Vergebung sich sehnen, die angenommen sein wollen, bedingungslos geliebt sein wollen und nicht wissen, worin ihr Wert liegt. Mission, warum noch? Warum bin ich hier? Warum arbeite ich nach 30 Jahren immer noch bei einer Missionsgesellschaft? Warum? Warum setze ich mich ein, dass in Kambodscha Missionsarbeit geschehen kann oder in Peru? Oder in anderen Ländern. Warum denn? Weil Mission immer noch Gültigkeit hat. Und möchte dazu einen Text lesen aus Matthäus 9, 35 bis Kapitel 10, Vers 1. Kurze Verse sind Ihnen bestimmt bekannt. Da heißt es, Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und er, Jesus, rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und alle Krankheiten und alle Gebrechen heilten. Mission, warum noch? Mission, warum noch? Weil es ganzheitlich mit uns zu tun hat. Es hat etwas mit unseren Händen, mit unseren Füßen zu tun. Es hat etwas mit unserem Kopf zu tun und mit unserem Herz. Und in der Predigt werden wir jetzt diese verschiedenen Aspekte angucken. Also das eine, was wir sehen, ist, dass Jesus in Bewegung ist. Und Sie können das gerne, jetzt sind wir schon ein bisschen hier und schon länger am Sitzen, Sie können gerne sich mal bewegen. Die Hände so nach vorne, ja, und auch die Füße bewegen. Das ist Bewegung. Damit hat es zu tun, dieser Bibeltext, Bewegung. Dann hat es was mit unserem Kopf, mit unseren Augen zu tun. Können Sie auch, ja, es hat mit unseren Augen zu tun. Und es hat mit unseren Händen zu tun. Da kommen wir gleich drauf. Es hat mit unseren Händen zu tun und es hat dann auch mit unseren Füßen zu tun. Erstmal in Bewegung sein. Wir sehen, dass Jesus in Bewegung ist. Und das ist eine ureigenste Eigenschaft unseres Gottes. Gott ist ein Gott, der in Bewegung ist, der ein dynamischer Gott ist. Gott ist ein Gott, der auf uns Menschen zu ist. Er kreiert die Welt, er schafft die Welt, er setzt das Leben rein und die Menschen lehnen sich auf gegen Gott und Gott ist den Menschen hinterhergegangen in Bewegung und sagt, Adam, wo bist du? Wo versteckst du dich? Und später, wenn wir die Bibel weiterlesen, sehen wir, wie Gott in Bewegung ist zu Menschen, sie herausruft, Abraham, ich möchte dich zu einem großen Volk machen. Ich möchte, dass durch dich alle Völker auf dieser Erde gesegnet werden. Und das Volk Israel entsteht. Und das Volk wendet sich immer wieder ab. Und Gott ist ihnen hinterher. Er ist in Bewegung und sendet Propheten, sendet seine Boten und ruft zur Umkehr. Lasst euch wieder in Verbindung bringen mit dem lebendigen Gott. Und schlussendlich sendet sich Gott selbst. Jesus ist in Bewegung und Jesus ist in die Welt gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen, um uns heil zu machen, Schuld zu vergeben, Leben zu schenken. Und eigentlich könnten wir sagen, warum hat Gott so einen Plan eigentlich ausgewählt? Diese Versöhnung, dass Jesus als Kind geboren wurde, dass er erst mal 30 Jahre so gut wie nicht in Erscheinung getreten ist, und dann die 3 Jahre seine Jünger hatte, mit ihnen unterwegs war, Kreuz, Auferstehung. Gott hätte es ja auch anders machen können. Gott hätte das in einer Woche machen können. Jesus ist auf einmal da, er hätte eine Revolution anzetteln können, er wird verurteilt und sagt, gut, die Verurteilung, das ist, weil ihr mir nicht gehorchen wollt und ihr mir nicht nachfolgen wollt. Er hätte genauso dann gekreuzigt werden können, auferstehen und wieder zurück. So hätte das auch laufen können. Aber Gott ist ganz anders. Er wird Mensch. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Und Jesus lebt mitten unter den Menschen. Er beginnt, ist unterwegs. Und in den Kapiteln vorher sehen wir, wie er durch verschiedene Dörfer und Städte eben zieht, wie er Kranke gesund macht, wie er Blinde sehend macht, wie Lahme wieder gehen, wie Menschen Vergebung empfangen, damit sich das erfüllt, was verheißen ist. Der Messias, der Retter dieser Welt. Wann wird er kommen? Was sind die Zeichen davon? Das fragt auch einer der Propheten, der zur Zeit Jesus gelebt hat, Johannes der Täufer. Bist du wirklich der, auf den wir warten sollen? Und Jesus sagt, was sagt der Prophet? Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein und Gefangenen wird das Wort der Freiheit verkündet. Und das sehen wir, dass es hier geschieht. Und Jesus ist unterwegs zu den Menschen. Er hat nicht gesagt, ich baue ein Riesenschulungszentrum, wo ihr alle zu mir kommen könnt. Ich erzähle euch morgens immer nach der Frühandacht, ja, von 8:30, wenn ihr gefrühstückt habt, bis um 12, bekommt ihr eine schöne Bibelauslegung und dann könnt ihr wieder nach Haus gehen. Jesus ist unterwegs, er bringt sich selbst, er bringt das Wort Gottes zu den Menschen selbst, in ihre Lebensumstände. Er geht in die Dörfer, da wo sie von der Feldarbeit wirklich wissen, was es heißt zu arbeiten. mit den Händen, wo mancher sagt, und dieser dumme Esel pariert nicht so, wie ich den brauche, der kostet mir noch den letzten Nerv, aber ich brauche den, um mein Feld halbwegs irgendwie noch hinzukriegen, zu bestellen. Sie wissen, was es heißt, im Schweiße des Angesichts ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und Jesus geht zu den Menschen in ihre Not hinein und er sieht, wie Menschen leiden, auch unter Krankheit, und Jesus heilt sie. Er spricht ihnen Heilung zu. Jesus spricht ihnen Worte der Vergebung zu. Jesus bringt sie mit dem Vater in Kontakt. Und er geht auch in die Städte. Er sagt nicht, naja, in der Stadt, da gefällt's mir nicht, ich bin so ein Landtyp. Ja, ich bleib da lieber, sollen doch andere machen. Nein, er geht auch in die Stadt und das sind Unternehmer, das sind auch Leute, die sagen, wir sind eh was Besseres, weil wir in der Stadt wohnen. Wir sind nicht so Dorffuzis. Ja, also wir sind doch was Besseres. Und Jesus, er schließt niemanden aus, sondern schließt alle ein. Er ist unterwegs, er geht hin und ist mittendrin. Unterwegs sein. Und diese Aufgabe hat die Gemeinde Jesu bis heute immer noch. Unterwegs sein. Wir denken oft, wir machen die Tür auf, und dann kommen die Leute schon. Hier und da, ja. Aber wir müssen unterwegs sein zu den Menschen, zu sehen, wo leben sie denn? Was beschäftigt sie denn? Welche Fragen stellen sie sich denn? Nichts Fataleres, als dass wir Antworten geben auf Fragen, die keiner mehr stellt. Jesus ist unterwegs. Er will den Menschen dienen. Er ist der Gesandte. Er lehrt in den Synagogen. Er legt die Schriften aus des Alten Testamentes und zeigt, dass er die Erfüllung ist. Er lehrt und dann heißt es noch, und er predigt. Und dieses Wort für predigt ist eigentlich, er lädt ein zum Glauben. Und wie oft hat er das gesagt, wenn er unterwegs war, zu Menschen, die er gesehen hat, komm und folge mir nach. Und sie haben einfach alles stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt, weil sie gemerkt haben, diesem Jesus müssen wir nachfolgen. Wir können gar nicht anders. Von ihm geht so eine Autorität aus, von ihm geht so eine Liebe aus, von ihm geht so eine Macht aus. Es kann nichts Besseres geben, als diesem Jesus zu folgen. Jesus ist unterwegs, mittendrin. Die Frage an uns, sind wir in Bewegung zu den Menschen? Bin ich wie Jesus nah bei den Menschen dran oder halte ich mir die Menschen um mich herum auf Distanz? Sehen wie Jesus. Also das erste war die Bewegung, ja, Sie erinnern sich. Und jetzt sind wir beim Sehen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Mir passiert es öfters. Meine Frau sagt dann oft, hast du das jetzt nicht gesehen? Hä? Was? Ja, hast du den gerade nicht gesehen? Nee, ich habe eigentlich mich auf was anderes konzentriert. Es kann sein, dass wir an Menschen vorbeigehen und sie nicht wahrnehmen. Wir sehen, wo wir hingehen müssen, aber wir sehen die Menschen nicht. Und hier heißt es, Jesus, er sieht das Volk, er sieht die Menge, er sieht die Menschen. Er sieht, was sie beschäftigt. Er hat Erbarmen, er sieht die Not. Das, was sie eigentlich brauchen. Er sieht, dass sie wie eine Schafherde sind, die keinen Hirten haben. Schafe sind ausgesprochene Herdentiere, die einen Hirten brauchen. Ein Hirte, der dafür sorgt, dass sie Schutz haben, dass sie auch Pflege haben. Schafe, obwohl sie ein dickes Fell haben, sind trotzdem ziemlich dünnhäutig. Und ein Hirte muss auch immer wieder nachgucken, dass keine Parasiten in das Fell reingehen und eben das Blut aussaugen von den Schafen. Das Volk gleicht Schafen, die keinen Hirten haben, die wie von Parasiten befallen sind. die Lebenskraft aus ihnen zieht und das Leben letztlich nehmen. Das Volk gleicht einer Schafherde, die keine Orientierung haben. Der eine schreit so, der andere schreit so, aber wohin soll die Reise gehen? Orientierungslos, hoffnungslos. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo sind sie? Wo sind die Menschen, die sich darum annehmen? Jesus hält es an anderer Stelle den religiösen Führern vor. Ein Problem, was schon im Alten Testament der Prophet Hesekiel anführt, sagt, ihr seid eigentlich verantwortlich für die Herde Gottes, aber die Herde muss für euch da sein. Ihr wollt nur den Nutzen herausziehen. Die Schafe müssen für euch leben, sie müssen euch gut tun. Und im Hesekiel heißt es, ich, Gott selbst, werde mich meiner Herde annehmen. Und wenn Jesus hier sagt, sie gleichen einer Herde Schafe, die keinen Hirten haben, dann ist es auch eine deutliche Ansage von Jesus, dass er sagt, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ihr sehen könnt, erfassen könnt, dass ich der gute Hirte bin. Dass Gott sich selber annimmt. Und Jesus sieht eben ihre Not, er sieht ihre Sehnsucht, er sieht ihre Bedürfnisse, er sieht auch ihre Verletzungen. Er sieht das, was sie seit Jahren unter den Teppich kehren. Was als schwere Last auf ihren Schultern liegt, wo keiner drüber sprechen will. Jesus sieht das. Und Jesus möchte, dass das aufgebrochen wird. Dass er da hineinkommen kann, seine Heilung hineinsprechen kann, dass er diese Probleme der Menschen lösen kann, weil es nur er kann, weil er der gute Hirte ist. Er sieht die Menschen. Und ich frage mich oft, und manchmal mache ich es bewusst, wenn ich in größeren Städten unterwegs bin. Marburg ist jetzt nicht ganz so eine große Stadt, ist eher fast noch ein Dorf. Wir haben zwar 80.000 Einwohner mit allem drum und dran, aber kein Vergleich zu München. Aber in großen Städten mache ich das öfters, wenn ich durch Fußgängerzonen gehe, so mal bewusst zu gucken, was sehe ich da? Wen sehe ich da? Und manchmal auf dem Weg hin und dann zurück sehe ich, dass ich beim ersten Mal auch etliches übersehen habe. Aber sich mal bewusst zu machen, so wie Jesus die Menschen gesehen hat in ihren Nöten, ihren Bedürfnissen, in ihren Sehnsüchten, wenn wir unterwegs sind in der Stadt, vielleicht auch mal zu beten und sagen, Herr Jesus, öffne mir jetzt mal die Augen so, dass ich die Menschen so sehen kann, wie du sie siehst. Dass ich nicht gleich hergehe und urteile und sage, naja, der hat sich wahrscheinlich selber in die Lage gebracht, dass er hier sitzt und betteln muss. Wie der schon wieder rumläuft, auffallen muss, hat's wohl nötig. Urteilen, bewerten, merke ich, dass ich da schnell dabei bin. Aber dann zu sehen, Jesus, schenk mir mal deinen Blick. Und Jesus würde jeden sehen und sagen, und du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Du weißt noch nichts von mir. Und ich möchte, dass du mit mir in Verbindung kommst. Sehen, wie Jesus sieht. Jesus sieht uns Menschen. Und das ist auch die gute Nachricht für uns. Er übersieht uns nicht. Meines war letztes Jahr die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Sehen. Und dann ergriffen sein wie Jesus. Wo wir oft sagen, das geht mir zu Herzen. Das geht mir zu Herzen. Und das sehen wir bei Jesus hier. Als er die Menge sah, heißt es, wurde er erfüllt von einem ganz tiefen Erbarmen. Und man müsste eigentlich das so übersetzen, als Jesus die Menschenmenge sah, drehte sich alles in ihm innen herum. Ja, also manchmal kann es ja schon mal passiert sein, ich weiß nicht, ob es Ihnen passiert ist, Sie haben irgendwas Falsches gegessen. Ja, wo man dann auf einmal merkt, da ist alles umgedreht. Schmerz und Pein und alles. Und das ist eigentlich so das Wort, die Innereien von Jesus wurden umgedreht. Könnte man auch so übersetzen. Also ein tiefes Erbarmen, das ging Jesus zu Herzen, als er das sieht. Gehen uns die Menschen um uns herum noch zu Herzen? Jammert es uns? Er ist betroffen, er ist bewegt, er zeigt Mitleid und Erbarmen und zieht sich nicht zurück und denkt, ach du Schande, was ist nur mit denen passiert? Da gehe ich nicht mehr hin. Das halte ich nicht mehr aus. Sondern Jesus geht hin. Er hat Erbarmen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr und von großer Güte. Er hat Erbarmen, dass er einen Jona in die Stadt Ninive sendet. Und Jona denkt, es hat doch eh keinen Sinn, lass Feuer vom Himmel fallen, dann sind sie weg. Aber Gott sagt, nein, ich habe Erbarmen, dass die Menschen gerettet werden, sie kehren um. Sind wir ergriffen von dem, was wir sehen, was wir hören von den Menschen, wenn wir ihre Geschichten hören? Bewegt mich die geistliche und körperliche Not des anderen? Bei einem meiner letzten Besuche in Thailand saß ich einem Leiter einer Kirchenprovinz gegenüber, des Volkes der Akkas, eine ethnische Minderheit. Und er sagt, habt ihr nicht Mitarbeiter, der uns senden könntet? Wir oben hier im Norden Thailands, unweit vom Goldenen Dreieck, also was nicht nur so eine Länderspitze ist, sondern eine ganze Region, was dazugehört. In Thailand, im Nachbarland Myanmar, dann in Südchina, von dort aus ungefähr 150 Kilometer Luftlinie, in Laos, in Vietnam, da leben Angehörige unseres Volkes, der Akkas, über 350.000 Menschen. Wir wollen ihnen das Evangelium bringen. Wer hilft uns? Habt ihr nicht jemanden, der uns zurüstet, ausbildet, der mit uns da unterwegs ist, der vorangeht, von dem wir lernen können? Habt ihr nicht jemanden, der uns hilft, uns in der Bildungsarbeit, auch diakonisch in der Landwirtschaft? Wir bräuchten dringend Sozialarbeiter. Habt ihr nicht jemanden? Ein paar Tage später bin ich in einem anderen Ort, bei einem anderen Volk, der Lawas. Viele Kinder wachsen mit einem Elternteil nur auf. Das andere Elternteil sitzt wegen Drogenhandel im Gefängnis. Andere wiederum haben die Kinder verlassen. Großeltern erziehen ihre Kinder, sind damit überfordert. Könnt ihr uns nicht helfen? Daraus ist ein Wohnheim für diese Kinder entstanden. Und immer wieder in Gesprächen, allein jetzt Thailand, in Taiwan genauso, habt ihr nicht Mitarbeiter? Ich kann Ihnen sagen, diese Anfragen gehen mir zu Herzen. Möchte ich gerne. Möchte ich gerne antworten, möchte ich gerne helfen. Und nicht dann abreißen und sagen, vergiss es, komm schon irgendwie klar. Nein, ich nehme es mit. Es geht mir zu Herzen, mir geht es nahe, diese Geschichten zu hören. Und zu sehen, diese Menschen brauchen Gott. Diese Menschen brauchen Unterstützung, damit andere in Kontakt mit Gott kommen. Ergriffen sein wie Jesus, dass es uns zu Herzen geht. Und dann, jetzt kommen die Hände ins Spiel. Jesus, er sagt zu seinem Jünger, guck mal, ja, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Ernte ist groß. Es sind wenige der Arbeiter. Was tun, wenn die Ernte groß ist? Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Garten hat. Ja, Erdbeerzeit beginnt. Was wäre, wenn Sie eine unglaubliche Ernte einbringen, wenn Sie sehen, okay, letztes Jahr war es immer so eine Handvoll Erdbeeren. Wenn ich dieses Jahr hingehe in den Garten, dann rede ich nicht von Händen, dann rede ich von 5 Körben. Was passiert dann bei uns, wenn wir sagen, eine große Ernte? Wir überlegen, wohin mit der Ernte, oder? Was fange ich mit der Ernte an? Eigentlich, wenn Jesus dieses Bild gebraucht, die Ernte ist groß, also es werden viele zur Gemeinde hinzukommen. Was müsste man dann machen? Ein Petrus, der ja immer schnell in der Praxis war, hat vielleicht gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal eine Bedarfsliste, was wir alles brauchen. Also wir rechnen ungefähr mit so und so viel. Dann machen wir einen Budgetplan und dann fangen wir an zu bauen. Das müssen wir irgendwo einbringen. Fatal ist, wenn wir denken, das Wichtigste ist ein Gemeindehaus. Jesus hat nicht gesagt, so, die Ernte ist groß und jetzt geht her und baut ein Riesengemeindezentrum in Kapernaum und das nächste baut er in Jerusalem. Der Tempel, den bauen wir noch ein bisschen um, da passen zwar schon ein paar tausend Leute rein, aber da müssen mindestens 50.000 Leute reinbauen, also ran geht's. Nee, ganz anders. Jesus sagt, die Ernte ist groß und darum bittet den Herrn der Ernte. Als allererstes geht ins Gebet. Es ist nicht eure Sache, es ist nicht in erster Linie eure Verantwortung, sondern es ist Gottes Verantwortung. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Er fordert auf zum Gebet und sagt nicht einfach los, raus mit euch und macht jetzt mal. Es ist seine Mission, Gottes Mission. Er ist der Herr der Lage, die Verantwortung liegt bei ihm. Er braucht Arbeiter, die er sendet. Er braucht keine Chefs, die sich bewerben und sagen, wie es lang geht. Sondern wie es lang geht, macht Gott durch seinen Heiligen Geist. Arbeiter sind gesucht und darum bittet den Herrn der Ernte. Und an der Stelle möchte ich Ihnen ein herzliches Dankeschön sagen für alle Gebete, die Sie auch sprechen, dass Gott Menschen beruft und sendet. Machen Sie das weiterhin. Machen Sie das weiterhin. Danke, dass Sie für eine Marianne Dorn beten. Danke, dass Sie für andere Missionare beten. Nicht allein jetzt vielleicht von der Marburger Mission, sondern auch von anderen. Beten Sie weiter, dass Gott Mitarbeiter in seine Ernte sendet. Und er tut es auch. Er tut es auch. Die Ernte ist da, Arbeit ist genug und in diese Ernte steckt auch eine gewisse Dringlichkeit mit drin. Da kann man nicht sagen, ja, wenn die Ernte jetzt groß ist, ja, hier sieht man so Reisfelder, das ist schön, wunderschöne Farben, das gucken wir uns mal die nächsten 3 Monate an. Dann ist die Ernte vernichtet. Dann kommen die Monsunregen, dann steht alles wieder unter Wasser. Und weg ist es. Es ist eine gewisse Dringlichkeit. Die Ernte ist groß und darum betet, bleibt dran, sprecht mit Gott. Ja, gebt dieser Sache eine so große Gewichtung, dass Gott nur derjenige ist, der die Verantwortung tragen kann und sendet. Hände falten, beten. Für was beten wir in der Gemeinde? Ich hoffe, dass wir Gott anbeten. Ich hoffe, dass wir füreinander beten. Und ich hoffe, dass wir auch für Gottes Ernte beten. Nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns hier. Auch in München. Auch in unseren Stadtteilen, da wir wohl leben. In der Nachbarschaft, bei Freunden, Arbeitskollegen. Die Ernte ist groß. Und wenn wir dafür beten, dann sollten wir auch dafür beten, dass wir in der Bereitschaft sind, uns selbst auch senden zu lassen. Wohin? Da, wo Gott uns gebrauchen will. Das kann die nächste Wohnungstür sein. Bereit zu sein. Aber im Gespräch mit ihm zu sein, wie ein Jesaja, der gesagt hat, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Ja, ich höre die Stimme des Herrn, wen soll ich senden? Die Arbeit ist, Zeit der Arbeiter ist gering. Wen soll ich senden? Wer will Bote sein? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Dass wir beten mit Gott im Gespräch sind, sagen, Herr, sende du. Und gleichzeitig auch bereit sind und nicht denken, alle, nur nicht ich. So ging es mir durch diesen Vers. hat Gott zu mir gesprochen, ich soll meinen Beruf aufgeben und Theologie studieren. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dann auch in die Mission zu gehen. Aber es war durch Gebet. In Bewegung sein, Jesus ist in Bewegung zu Menschen. Jesus sieht, es geht zu Herzen, er lädt uns ein zu beten und dass es dann zur Sendung kommt. Und in Kapitel 10, gleich im nächsten Vers heißt es, und Jesus, er rief seine Jünger und sandte sie aus. Gab ihnen alles, was sie brauchen, alle Vollmacht und sandte sie aus, dass sie ein Zeichen der Liebe Gottes setzen konnten, dass sie sagen konnte, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen, kehrt um, dass sie in Verbindung mit Gott kommt. Nicht die Jünger haben gesagt, jetzt machen wir, sondern Jesus hat sie zu sich gerufen. Jesus, der Gott selbst ist, hat sie beauftragt und hat sie gesandt und sie sind losgegangen. Da das erste Mal und nach der Auferstehung, nach Pfingsten, hat er seinen Geist gegeben und hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Judäa, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Unterwegs zu sein und wie gut, dass sie damals losgegangen sind, diese 12 und dann noch die anderen, die dazugekommen sind. Wären die nicht losgegangen, ich glaube, wir würden heute keinen Gottesdienst feiern. Warum Mission? Weil Gott seine Liebe allen Menschen zuteil werden lässt. Warum Mission? Weil Menschen Vergebung brauchen, um in Kontakt mit der Quelle des Lebens zu kommen. Warum Mission? Weil Menschen ihre Sehnsucht bei Gott stillen können und da an der richtigen Adresse sind. Ich lade ein zum Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du unterwegs bist zu uns Menschen. Das an unterschiedlichen Orten in dieser Welt geschieht, auch bei uns hier in unserem Umfeld, bei uns selbst. Wir danken dir, dass du siehst, dass du uns siehst, auch unsere Nöte, unsere Sehnsüchte kennst, unsere Freude. Wir danken dir, dass wir dir nicht egal sind, sondern du das zu deiner Herzenssache machst und uns einlädst, dafür zu beten. Jesus, und wir beten, dass du Menschen beauftragst, sich von dir senden zu lassen. Senden zu lassen an den Ort, wo du hinsagst. Und wenn es eben nur die nächste Wohnungstür ist. Aber wie gut, wenn du sendest. Jesus, lass uns das erleben. Dass wir, wenn wir von dir reden, sehen, wie Menschen dadurch neue Kraft schöpfen. Wie Menschen dadurch Vergebung empfangen. Wie Menschen dadurch neu werden, weil du sie neu machst. Segne uns dabei. Amen.